da do da ba ba da do da do da 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 do da do. Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 59. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Wollmarkt in Vaterstetten und winzige Häuser. Ja, das war jetzt irgendwie ganz spannend. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, um dieses Intro aufzunehmen, weil ich mir meine Tagline nicht mehr merken konnte, in welcher Reihenfolge ich stricke, singe, spinne. Es war sehr lustig. Aber ich dachte, ich nehme so lange auf, bis ich das richtig hinkriege. Also ich hoffe, es ist jetzt richtig. Wenn nicht, dann haben wir jetzt irgendwie Pech gehabt. Ja, also ihr seht, ich bin hier voll motiviert, meine Podcasts vielleicht etwas häufiger rauszubringen, was natürlich dann wieder dazu führen wird, dass kein Mensch die anhören kann, weil es insgesamt so viele sind. Also ich bin, so wie ich das gehört habe, nicht die Einzige, die hoffnungslos hinterher ist mit allen Strick-Podcasts. Aber meine Güte, wenn ich dann das nächste Mal 3 Monate keine Folge mache, dann könnt ihr ja wieder aufholen. Gut, ich habe heute ein Mischthema, weil ich keine Lust hatte, lauter so, dann war ich dort und dann war ich dort und dann war ich dort Folgen zu machen. Und an den winzigen Häusern, die ja nun eigentlich überhaupt nichts mit den Themen in diesem Podcast normalerweise zu tun haben, ist eindeutig Christiane schuld, die Morgi. Und das erzähle ich euch später. Am Anfang fange ich an, das mache ich öfter, mit dem, was ich gestrickt habe, wobei ich habe gar nicht so viel gestrickt. Ich hab hier meine Liste und da steht dieser Okra Coke Cardigan und das ist ganz furchtbar, weil der liegt immer noch genauso da wie das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, denn ich warte irgendwie händeringend darauf, dass ich mal irgendwann so ein halbes Stündchen habe, wo ich mit den Abnahmen für die Armausschnitte anfangen kann. Also ich habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, ich glaube, ihr wart sogar dabei in der letzten Folge, dass ich die, den Rest des Vorder- und Rückenteils getrennt fertig stricke und die Ärmel dann unten rund und oben zum Einnähen. Und dann nähe ich das da einfach rein. Das wird dann schon irgendwann in den nächsten 10 Jahren fertig. Auch das Pi-Tuch ruht, aber ich habe Fortschritte gemacht. Das gehört eigentlich in den Spinnteil, aber das gehört ja so zusammen. Ich hatte ja keine Wolle mehr dafür und habe die Fasern auch nicht mehr bekommen, wenn ihr euch erinnert, und hatte dann so Ersatzfasern bestellt. Und ich habe es tatsächlich letzte Woche geschafft, so andere Wollreste, was heißt Reste? Ich habe irgendwie hier noch Berge von bunter Merino-Wolle, die ziemlich hässliche Farben hat. Die habe ich online bestellt und die Farben für Vereilstricken online zu bestellen ist teilweise schwierig. Und die waren dann nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte, wobei die zusammen eigentlich ziemlich gut aussehen. Bloß die Mütze, die ich da draus gestrickt habe, ist, seltsam. Und ein bisschen klein und die weiß ich nicht, was ich damit mache. Aber auf jeden Fall habe ich da noch jede Menge Reste über, denn für eine Mütze mit 6 Farben braucht man ja nicht unbedingt 600 Gramm. Aber 100 Gramm ist ja normalerweise das die Mindestbestellmenge quasi. Das heißt, ich habe da jetzt noch jede Menge Merino in nicht so schönen Farben. Und dann habe ich meine Handkarten endlich rausgezogen und habe mal angefangen zu lernen, wie man Sachen zusammenkardiert. Sehr lustig. Ich habe das, wie heißt diese Frau? Von das How I Spin Video habe ich angeschaut. Rita, weiß ich nicht. Muss ich euch in die Shownotes tun. So ganz berühmte Spinnlehrerin aus den USA, die nicht mehr unterrichtet. Und Interweave hat mit der irgendwie eine ganze Reihe Videos rausgebracht. Und 2 davon habe ich, das How I Spin, das habe ich letztes Mal auch erzählt, ich erinnere mich. Und das In Praise of Slow Cloth, die sind super spannend. Also ich finde die Stimme dieser Frau teilweise etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, die ist nur so aufgeregt beim Drehen, weil die hat so eine Anspannung. Aber irgendwie ist sie total süß.
Und sie dann erzählt, wie sie das immer macht und dann gerade bei dem Kardieren auch sagt, das macht sie im Stehen und wenn man dann so hin und her schaukelt, dann ist das überhaupt kein Problem und gar nicht anstrengend. Also macht einem richtig Lust, irgendwie riesige Mengen mit den Handkarten zu verarbeiten. Als ich das dann selber versucht habe, ist das natürlich nicht ganz so glatt gegangen, wobei es ging sehr gut, aber ich habe sehr winzige Karten und da kann man auch nur sehr winzige Mengen Wolle drauf tun. Und ich habe noch nicht ganz den Dreh raus, denn so wie ich das jetzt mache, habe ich immer so Knubbel in der Mitte. Aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Also noch ein bisschen üben, dann kriege ich das hin. Und derweil übe ich mich darin, zu gucken, was passiert, wenn ich die seltsamen Farben von der seltsamen Merino-Wolle vermische und was dann da für Farben rauskommen. Die sind viel schöner als diese glatten Toten, ist ja klar. Wenn man die mischt, dann wird es spannender. Also ich lerne, aber es geht so ungefähr im Schneckentempo voran und ich habe zurzeit irgendwie mal wieder nicht so viel Zeit. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Dann habe ich hier auf der Liste noch die Deflect Socks, da habe ich auch nichts dran gemacht. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich nicht mehr sage, an was ich nicht arbeite, aber alle diese Dinge werden wieder aus der Versenkung geholt werden in absehbarer Zeit. Ich habe aber trotzdem gestrickt, denn ich habe für meinen Mann einen Trillion-Schal gemacht. Ich habe letztes Mal ja erzählt, dass ich das vorhatte und das war ein sehr vergnügliches Strickprojekt. Also es ist ja ein echter Vorteil dieser krausrechten Martina-Behm-Tücher. Die kann man wirklich sehr entspannt stricken, wenn man wo ist, wo man sich unterhalten will oder wenn man Fernsehen schauen will oder sowas. Und ich habe mir das dann extra zur Seite getan, damit ich das nicht fertig mache, damit ich was, wo ich nicht denken muss, mitnehmen kann zum Wollmarkt nach Vaterstetten und habe dort munter dran gestrickt und dann noch den nächsten Tag weiter und habe dann so den Rest Wolle angeschaut, denn das ist so ein Muster, wo man dann nach einer Weile schauen muss und wiegen, wie viel man noch übrig hat. Und wenn das so 7% von der Gesamtmenge sind, dann macht man so den Abschlussteil. Und siehe da, ich hatte also noch 3,5 Gramm übrig von 100. Das war also ein bisschen dumm, da musste ich wieder ribbeln. Mein Mann kam wieder dazu und machte ein merkwürdiges Gesicht. Der findet das irgendwie immer ganz beunruhigend, wenn ich da was aufziehe. Derweil müsste sich ja langsam dran gewöhnt haben. Ja gut, also wenn man jemanden sieht, der irgendwie tagelang an was hinarbeitet und dann so ganz ruhig das zur Seite legt, die Nadeln rauszieht und dann irgendwie so rupf ein Drittel zurück geht, das ist vielleicht auch merkwürdig. Naja, vielleicht bin ich ja auch merkwürdig. Also sicher sogar. Ja, und dieses Tuch ist fertig, aber noch nicht gewaschen und auch nicht fotografiert. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber ich war jetzt eigentlich immer ganz gut mit meinen Fotos und Fotografieren. Ich habe bloß, wundert euch nicht, in meinen Projekten ein fürchterliches Durcheinander, weil ich diese Software Knitimus ausprobiere. Und die finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Es gibt so ein, zwei Dinge, die ich noch verbesserungsfähig finde. Also es ist irgendwie gut, dass man immer nur eine Seite von dem Muster in dem einen Abschnitt hat, aber es hat den Nachteil, dass man nicht vor- und zurückblättern kann, während man da drin ist. Also nicht, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Und das ist dann manchmal ein bisschen dumm, vor allen Dingen, wenn für diesen Abschnitt die Anleitung auf zwei verschiedenen Seiten ist. Aber wenn ich in Knitimus ein Projekt anlege, dann macht es mir auch ein Projekt in Reverie. Also das muss nicht so sein, das habe ich bloß so eingestellt. Ich dachte, oh, das ist ja cool. Dann habe ich das Projekt gleich angelegt, weil das für mich auch immer irgendwie so ein Act ist. Aber ich habe jetzt irgendwie mehrere Projekte doppelt und dann bin ich noch nicht ganz sicher, welches jetzt das Projekt ist und welches das ist, was ich nur angelegt habe, wo ich da nichts mehr rein habe. Und da muss ich nochmal durchsortieren. Aber das, was ich euch im Blog dann verlinke, das ist dann das Richtige. Und dann habe ich, nachdem ich das Trillion-Tuch fertig hatte, beschlossen, ich muss jetzt gleich wieder was Neues anfangen, sowas Kleines zu mitnehmen. Sowas völlig Geistloses, was ich so vor mich hinstricken kann. Und bin dann draufgekommen, dass ich die den Rose Hat von Isolde Tieck stricken muss. Wie ich darauf gekommen bin, dass ich, dass das was Geistloses ist zu mitnehmen, ist mir nicht klar, weil das hat so Lace-Muster und Zunahmen und rechts und links. Und Isolde Tieck strickt ja gerne kleine Sachen in die Runde auf einem Nadelspiel mit insgesamt 4 Nadeln und das heißt, ich balanciere da immer mit meinen 3 Nadeln in der Runde rum. Also ich habe früher sowas dann umverteilt und habe das dann auch entweder auf einer Rundstricknadel gestrickt oder auf einem Nadelspiel mit 5 Nadeln, weil mir das sehr, sehr viel lieber ist. Aber das ist halt echt immer so ein Gefriemel, wenn man dann das so aufgeteilt hat. Also wenn man was eigentlich 3 gleiche Teile hat, auf 4 Nadeln teilt und dann immer zu wissen, wo man gerade ist, ist natürlich schwieriger, als wenn man da so auf jeder Nadel einen Teil hat. Ich habe das heute Morgen angefangen, habe dann irgendwie gleich gemerkt, ich brauche jetzt längere Nadeln fürs Nadelspiel, denn ich habe die Holznadeln habe ich alle 15 cm, das ist meine Lieblingslänge für Socken. Aber ich habe jetzt angefangen, mir die gleichen auch nochmal in 20 cm zu kaufen für Mützen und für Ärmel. Weil ich stricke kleine Sachen mit kleinem Umfang tatsächlich am allerliebsten auf dem Nadelspiel. Und so 15er Nadeln sind oft für eben Ärmel oder Mützen ein bisschen kurz. Ja, und dann stehe ich da und da habe ich da meine ganzen Nadeln durchgesucht und dann habe ich doch tatsächlich kein 20 cm Nadelspiel in 2,5 gehabt. Gibt es doch gar nicht. Aber ich wollte heute eh einkaufen gehen, also bin ich zum Wollgeschäft am Ort. Also es gibt 2 Wollgeschäfte am Ort. Das eine ist so ein etwas altmodischeres Geschäft. Die haben alles. Stickzeug, Stoff, Reißverschlüsse, Knöpfe, Supersortiment, Knöpfe, Wolle, Nadeln. Also da bin ich mal rein und habe gesagt, ich brauche so Kunststoff, Gitterzeug fürs Sticken. Das habe ich genommen, um einen Mützenschirm zu verstärken. Und die so, ja, möchten Sie diesen oder diesen? Kein Problem. Aber wie gesagt, etwas altmodisch. Die Wolle ist oft nicht ganz so nach meinem Geschmack, aber die sind dort sehr nett. Und ich bin ganz froh, dass die gibt. Und dann hat noch ein neueres Wollgeschäft aufgemacht. Da war ich am Anfang total happy. Die haben ganz viel Lana Grossa, aber die hat auch so Araucania und Noro und alles Mögliche und so kleine Geschenkartikel und Krams. Und da bin ich halt reinmarschiert, weil das am nächsten an meinem Weg lag. Und ich wusste, die haben eben von Lana Grossa diese Knit Pro Holznadelspiele. Dann rein und dann habe ich ewig warten müssen, weil vor mir war eine Frau, die überlegt hat, sie hätte gerne einen Poncho, aber sie weiß nicht, ob sie den da vorne oder vielleicht doch eine andere Anleitung, wie das halt so geht, im Handarbeitsgeschäft. Und da habe ich also gewartet und dann sage ich, ja, also ich hätte gerne 2,5er Nadelspiel in Holz mit 20 cm Länge. Sagt sie, hat sie nicht. Hä? Ich dachte, wieso? Was? Ja, so, die hat sie nur in Carbons, weil die so dünn sind. Das ist natürlich von meiner Warte aus ziemlich lustig, weil ziemlich dünn ist für mich 1,5. Also gut, das ist schon sehr dünn, aber ziemlich dünn ist 1,75. Das ist so eine normale Stärke. Und meine Zweiernadeln aus Holz, die benutze ich die ganze Zeit. Und als ich heute die 2,5er in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, boah, die sind ja ganz schön dick, ha? Und naja, auf jeden Fall hatte ich Glück, sie hatte noch ein Star, aber also die brechen so leicht, musste ich mir dann sagen lassen und deswegen ist es dann Blödsinn, die in Holz zu nehmen. Wobei ich dann so denke, naja, wenn ich jetzt so einen Laden hätte und ich habe dann so jemanden wie mich, ich bin da ja auch schon öfter rein und habe gesagt, hätte gerne 2er Rundnadel in Holz, dann sagte sie, die gibt's nicht. Ich habe gesagt, doch, die gibt's, ich habe so eine zu Hause, aber wohl nicht von Lana Grossa, was weiß ich. Und dann sagte sie, ja, sie bestellt sie mir. Die ist in 2 Tagen da, dann bin ich nach 2 Tagen hin und da wusste sie von nichts mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, sie bestellt die und dann ruft sie mich an. Und dann hat sie mich nicht angerufen und dann bin ich irgendwie eine Woche später wieder hin und habe gesagt, hä, was mit meiner Nadel? Und dann hat sie gemeint, da müsst sie dann irgendwie gleich ganz viele bestellen und das rentiert sich für sie nicht. Und das ist ja für mich kein Problem. Das verstehe ich ja, weil ich meine, welcher Idiot braucht schon die ganze Zeit 2 Jahre Rundnadeln, aber aus Holz. Aber ich meine, wenn ich jetzt jemanden habe, so eine Kundin wie mich, und die kommt da ständig rein und will irgendwie 2er und 2,5er und solche Holznadeln haben und die kommt dann irgendwie alle halbe Jahr und will nochmal eine. Ich meine, wenn die dann so zerbrechlich sind, ist das doch für mich als Mensch, der einen Laden hat und Zeug verkauft, eigentlich eine super Sache, oder? Ich meine, die Dame setzt sich auf ihr Nadelspiel, dann braucht sie gleich ein neues. Ist doch super. Aber gut. Also ihr könnt das schon mitkriegen. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Also das Allernervigste fand ich, dass sie mich nicht angerufen hat. Denn wenn sie sagt, sie bestellt's und sie ruft mich an, wenn sie es hat, und sie bestellt es dann nicht, dann hätte ich gehofft, sie ruft mich trotzdem an und sagt, es tut ihr schrecklich leid. Was okay ist, aber gar nichts sagen ist nicht okay. Naja, gut, also habe ich diese Mütze jetzt auf das zweieinhalber extrem dünne Holznadelspiel getan. Genau, ich weiß noch gar nicht, wie das dann wird. Die Wolle, die ich genommen habe, ist Kablegarn, was ich mal gemacht habe, was Sockengarn werden sollte. Und das ist dann zu dick geworden, also vielmehr die Lauflänge ist zu kurz, weil das hat keine 300 Meter. Das ist schlecht. Aber, und ich hatte immer so im Kopf, dass das Socken werden sollen, weil ich habe das ja als Sockengarn gesponnen und ich wollte testen, ob das dadurch haltbarer wird, dass ich da Kablegarn gemacht habe. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ich mag da jetzt keine Socken draus machen. Ich mache da jetzt eine Mütze draus. Und wobei man da die Haltbarkeit dann nicht so testen kann wahrscheinlich. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine blöde Idee war, weil dieses Muster, Rose, ist eigentlich das Beispielteil, das quasi aus so einer ganz fluffigen, so Mohair oder Angora oder sowas ist da drin, Wolle, die so ganz weich da so, und ich habe da jetzt dieses Kablegarn, das wahrscheinlich für Zopfmuster so richtig klasse wäre. Schauen wir mal. Und ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung, wie das dann so maschenprobentechnisch wird. Also es ist gut möglich, dass ich diese Mütze viermal wieder aufziehe, bis sie passt oder dann doch nicht fertig mache. Aber jetzt momentan stricke ich die ganz munter vor mich hin und freue mich meines Lebens. Gut, ich habe wahnsinnig viel gehäkelt. Ich hatte auf einmal den vollen Häkeltriller. Das habe ich euch letztes Mal schon erzählt, dass ich dieses Crochet Saved My Life Buch gelesen habe und irgendwie das Gefühl hatte, oh, ich mag noch mehr häkeln. Ich habe hier gerade ein Computerdings entdeckt, deswegen habe ich gestockt. Ich habe von dem Yoshi-Viech alle Teile fertig, die man ohne Zusammennähen fertig häkeln kann. Und das Zusammennähen ist auch eins der Dinge, die darauf warten, dass ich mal eine ruhige Minute habe oder mehr so eine ruhige Stunde. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich es irgendwann ohne ruhige Stunde fertig machen müssen, weil das kommt dann nie mehr. Aber auf jeden Fall, das ruht auch das Projekt, denn weiter komme ich jetzt erst, wenn ich nähe. Und ich habe jetzt also jeden Morgen die letzte Woche und diese habe ich gedacht, ach ja, ich könnte ja heute eigentlich mal den Yoshi zusammennähen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, naja, wir werden sehen. Die fingerlosen Handschuhe für meinen Vater, ich weiß nicht, also ich denke zurzeit so viel an meinen Vater, der war letzte Woche im Krankenhaus und so. Daher kommt das. Nicht, dass ich denke, mein Mann wäre mein Vater. Also ich habe für meinen Mann fingerlose Handschuhe gemacht. Ach so, und das bei meinem Vater, der hatte so eine OP, aber das ist alles super gelaufen und alles kein Problem. Braucht euch keine Sorgen machen. Die fingerlosen Handschuhe für meinen Mann sind fertig und zwar alle drei. Der erste, ach, das habe ich schon erzählt, genau. Der erste hatte so ein kurzes Bündchen und dann habe ich irgendwie noch zwei gemacht. Und dann habe ich beschlossen, ich kann die Wolle nicht mehr sehen und mir geht das alles auf den Senkel und habe den ersten fertiggestellten Handschuh und den Rest Wolle, handgesponnen, einfach in den Kompost geschmissen und habe da jetzt keinen Rest mehr. Das finde ich super. Und mein Mann ist total begeistert. Er sagt, er hat noch nie solche Handschuhe gehabt. Ach, die nimmt er gleich mit. Der war nämlich letzte Woche ein paar Tage in Italien. Schweinerei eigentlich, gell? Der ist von Donnerstag bis Sonntag nach Italien gefahren. Wieder mit diesem Freund, der da eine Ferienwohnung hat. Aber ich bin gar nicht so neidisch, auch wenn ich habe da Fotos gekriegt, gell? So Sonnenuntergang am Gardasee und 23 Grad haben sie da gehabt. Da ging es bei uns gerade runter auf 14. Aber mein Mann ist mit einem wunderbaren Schnupfen nach Hause gekommen. Der ist so richtig fett erkältet und krank. Gedacht, tja, war vielleicht doch ganz gut, dass ich hier geblieben bin und mich nicht solchen schrecklichen Klimaschwankungen ausgesetzt habe. Dann habe ich, weil ich konnte gar nicht mehr aufhören zu häkeln, auch noch eine Mütze für meinen Mann fertig gehäkelt. Das war ein bisschen ein längerfristiges Projekt. Das Muster heißt Eisenheim Beanie, wird alles verlinkt. Und das war, also man, den unteren Rand hat man gemacht mit festen Maschen, die man bloß, ich habe euch davon schon erzählt, weil ich habe euch erzählt, dass ich nicht weiß, wie Waistcoat Stitch auf Deutsch heißt und ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall habe ich diese dumme Mütze irgendwie 4-mal angefangen. Das erste Mal mit einer 3,5er Nadel, das zweite Mal mit einer 4,5er Nadel, das dritte Mal mit einer 4er Nadel und das vierte Mal wieder mit einer 3,5er Nadel, aber in einer kleineren Größe. Also daran sieht man auch, dass ich eigentlich im Häkeln noch nicht so geübt bin wie beim Stricken, denn ich habe am Anfang viel, viel fester gehäkelt als am Schluss und habe dann am Schluss eben wieder die dünne Nadel nehmen müssen. Und dann habe ich die Kindergröße gehäkelt, damit das dann meinem Mann gepasst hat. Ich habe zwischendurch total Schiss gehabt, dass mir die Wolle ausgeht, hatte aber Glück und habe auch noch was übrig. Ich habe eben dann, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich den Umfang von der Kindergröße nehme. Also das ist kein Kindergrößenumfang, mein Mann hat einen sehr großen Kopf, aber weil ich eben so locker gehäkelt habe und dass ich dann aber trotzdem irgendwie 43 Reihen hoch häkel und nicht 35. Aber dann habe ich da so meinen Knäuel angeguckt und gedacht, oh, so viel ist da ja jetzt nicht mehr. Dann versuchen wir doch mal, ob das mit 35 Reihen auch rausgeht. Und der, genau, also in dem Hauptteil von der Mütze ist eben dieser Waistcoat Stitch, den ich ewig nicht gecheckt habe. Da musste ich mir dann richtig ein Video angucken. Der sieht relativ wie gestrickt aus, weil die das Garn macht dann immer so ein V, wo dann die nächste Masche so rauskommt. Sehr interessant. Und der obere Teil, wo man dann abnimmt für die, heißt das Krone? Nee, weiß ich nicht. Da macht man Kettmaschen. Kettmaschen sind ja auch so ihr eigenes Ärgernis, aber nachdem ich diese Himbeerwellen-Handschuhe da irgendwie 5-mal gemacht habe, weiß ich jetzt endlich, wo ich da einstechen muss. Also ich habe wieder was gelernt. Die Mütze ist sehr schön. Mein Mann hat sie gleich dankbar aufgesetzt und nicht mehr abgenommen. Ich habe die gemacht aus handgesponnener Merino-Seide. Das ist so graue gewesen. Das war eine Faserprobe, also 100 Gramm Faserprobe, wo ich überlegt habe, aus was ich die Decke für meinen Vater mache, habe ich das mitbestellt. Und das habe ich dann so zum Einspinnen des Louis-Victoria-Rades, habe ich das mal da so durchgejagt. Genau, und da ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich habe ja letztes Mal gemeckert über mein Victoria, dass diese höhere Übersetzung, die das hat, tatsächlich einen Unterschied macht. Ich habe jetzt sowohl bei dem Trillion Garn als auch bei diesem Merino Garn gesehen, das hat ziemlich viel Drall. Und das finde ich richtig klasse. Also gar nicht schlecht. Man muss halt nicht ganz so schnell treten für den gleichen Drall. Hat was. Also das Rad ist noch im Rennen. Und dann habe ich noch so ein Halswärmer-Dings gemacht, weil ich hatte noch, weiß nicht, so 200 Gramm, so auch handgesponnene Merino, die hatte ich eigentlich als Kontrastfarbe vorgesehen gehabt für meine Häkeljacke und das sah dann irgendwie total bescheuert aus dazu, zu dem Grün, was ich hatte und die hatte ich aber schon komplett fertig gesponnen und daraus habe ich auch so einen Man-Woman-Knit-Look-Cowl-Neck-Warmer gemacht. Für mich selber. Und den habe ich auch schon ausgeführt und das ist ganz wunderbar. Jetzt habe ich einen passenden Halswärmer, eine Mütze und fingerlose Handschuhe, alle aus dem gleichen Garn. Nur, dass der Halswärmer gehäkelt ist und alles andere gestrickt, aber das macht ja nichts. Genau, gesponnen habe ich auch. Sorry, das wird jetzt hier so die Aufzählung. Ich habe die lila Merino-Wolle auf dem Victoria fertig gesponnen. Ich habe an der roten Baumwolle weitergesponnen, aber das macht irgendwie keinen großen Unterschied. Ich bin etwas baumwollmüde. Und dann habe ich die grüne Merino-Seide auf der Bosworth Mini habe ich weitergesponnen. Das zweite Sechstel ist halb fertig. Nachdem ich gerade eben nicht wirklich ein Projekt habe, was ich so komplett nebenbei machen kann, spinne ich wieder etwas mehr mit der Spindel. Also in der Früh, wenn ich meinen Mann unterhalte und auch beim Fernsehen schauen. Wobei wir schauen jetzt ja, jetzt sind ja keine Ferien mehr, jetzt schauen wir Dr. Who nur am Wochenende. Das verkürzt meine Spinnzeit ja enorm, ist der Wahnsinn. Ja genau, und ich habe nämlich letzten Donnerstag, mein Mann ist dann donnerstags mittags weggefahren, habe ich gedacht, tja, dann gehe ich jetzt noch joggen. Und dann hatte ich so diesen Wahnsinnsidee, nachdem ich ja nicht jeden Tag da eine Stunde mit ihm gesessen bin und geredet habe, was ich eigentlich sehr nett finde, hatte ich ja quasi mehr Zeit. Und dann habe ich gedacht, na, dann kann ich eigentlich jeden Tag joggen gehen. Und das hat mir dann so richtig gut gefallen. Und montags habe ich Krafttraining gemacht und bin nicht joggen gegangen, sondern walken. Weil das, wenn ich nicht gleich früh jogge, dann ist das immer schwierig zu arrangieren, weil ich jogge ja hier im Anbau den Gang hoch und runter. Also wenn man da unten Schüler hat, ist das dann ein bisschen dumm. Und wenn mein Mann irgendwas machen will in seinem Zimmer, weil da jogge ich immer rein und raus, dann ist das auch dumm. Und walken finde ich immer recht unaufwendig, weil ich muss ja im Prinzip nur meine Schuhe anziehen und dann eine Runde um den Block laufen. Also ich habe auch so Nordic Walking Stöcke und so, aber so Sachen mit Equipment erscheint mir immer entsetzlich aufwendig. Und ich finde das so cool, wenn ich quasi heimlich Sport mache. Also ich laufe da in meinen unauffälligen Stadtturnschuhen, in meinen Normalo-Klamotten und mit meiner Handtasche und meinem iPod da einfach so eine Runde auf der Straße irgendwie quasi bis zur S-Bahn und zurück laufe ich immer mit Umweg. Und die Leute sehen gar nicht, dass ich Sport mache. Ja, auf jeden Fall, dieses ganze Joggen und so, das kostet ja irgendwie mehr Zeit als vorher. Es ist echt dumm, aber es ist super, weil das macht mich völlig glücklich. Ich bin so richtig, ich bin regelrecht aufgedreht, also ziemlich lustig. Jeden Tag joggen und an den Tagen, wo ich Krafttraining mache, auch irgendwie Ausdauersport ist klasse. Weil ich muss ja auch dazu sagen, ich sitze ja sonst fast nur. Also normale Leute, die hier wohnen, die fahren zum Beispiel zur Arbeit dann nach München rein und dann gehen sie zur S-Bahn und dann fahren sie S-Bahn und dann gehen sie von der S-Bahn zur Arbeit oder sowas. Mache ich ja alles nicht. Ich gehe irgendwie von der Küche in mein Arbeitszimmer und zurück. Das bringt es jetzt nicht, wir haben nicht mal Treppen in der Wohnung. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss da mal so ein bisschen was zulegen, weil ich will ja auch fitter werden. Und wenn ich jetzt immer das Gleiche mache, dann ändert sich da ja nichts. Ich habe auch mein Krafttraining erschwert am Montag. Bin total happy. Das wollte ich schon seit Wochen und dann war ich immer zu faul und gedacht, na, ist eh so anstrengend. Und das erschwerte Krafttraining ist richtig heftig. Ich habe Muskelkater von oben bis unten. Es ist super. Ich habe heute das zweite Mal die schweren Übungen gemacht und habe gedacht, okay, ich breche gleich zusammen. Und das war super lustig. Ich habe am Dienstag einen Schüler gehabt, dem ich auch erzählt habe von meinem erschwerten Krafttraining. Und der dann so meinte, naja, ob ich jetzt einen richtigen Liegestütz endlich könnte, weil da hatten wir uns schon öfter drüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Bin aufgestanden, auf den Boden gegangen, habe versucht, einen Liegestütz zu machen, bin voll hingefallen, denn ich hatte so tierischen Muskelkater von diesen erschwerten Liegestützen, die ich mache mit den Händen auf dem Stuhl, dass meine Muskeln einfach nachgegeben haben. Zack, wo ich dann gedacht habe, also wenn ich jetzt nicht so fetten Muskelkater hätte, hätte ich den richtigen Liegestütz wahrscheinlich geschafft, wahrscheinlich auch mehr als einen, aber das war so richtig klasse. Also so als Autoritätsperson hat man da natürlich richtig gepunktet. Der ging dann gleich von seinem Stuhl und hat mir dann irgendwie so 10 so zack, zack, zack gemacht und gedacht, du mich auch. Wenn ich nur 30 Kilo wiegen würde, könnte ich das auch. Aber ich komme da noch hin, garantiert. Ja, gut. Was wollte ich? Ah, genau. Also sonst habe ich nichts gemacht. Weben war nicht, Sticken war nicht, Nähen war nicht, weil ich muss ja an meinen Wochenenden jetzt immer irgendwie unterwegs sein. Apropos unterwegs, ich bin auch tatsächlich ziemlich sicher nächsten Samstag bei Oberbayern Strickt. Das ist so ein Tagesevent und das ist hier gleich bei mir um die Ecke quasi. Und ich hatte schon überlegt, ob ich nicht hingehe, weil ich habe jetzt echt jedes Wochenende was gehabt und im November gibt es auch schon wieder Termine, Wochenende. Und also so toll das immer ist, andere Leute zu treffen, die gleichen Interessen haben und so, finde ich immer super, ist für jemanden, der introvertiert ist, das doch immer leicht anstrengend. Und ich habe ja auch einen Beruf, wo ich die ganze Zeit mit Leuten zu tun habe. Und das heißt, ich brauche eigentlich am Wochenende und abends Zeit, wo ich mit niemandem rede und so. Und deswegen dachte ich, und außerdem ist es so, wenn ich jetzt ein Wochenende frei hätte, würde die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Webrahmen wieder scheren würde oder dass ich die Teile für ein Kleid zuschneide, sehr steigen. Das ist was sich nicht ganz so einfach in den Alltag quetschen lässt, vor allen Dingen nicht, wenn man jeden Tag irgendwie Stunde Sport macht und dann auch noch irgendwie jede Nacht 9 Stunden schlafen will, ist dann der Tag irgendwie relativ schnell weg. Aber es ist super. Also auch die Schlaferei, ich habe jetzt mehr geschlafen, das ist so toll. Ah, ich kann es euch nur allen empfehlen. So dieses Gefühl, was man da immer abends hat, gell, wenn man da schon eigentlich vom Stuhl kippt und dann denkt, aber ich will jetzt auch noch Zeit für mich haben. Ich habe nie Zeit für mich und meine Ruhe. Wird voll überschätzt. Geht ins Bett und schlafen. Es ist viel besser. Wobei Zeit für mich und meine Ruhe mag ich auch sehr gerne. Aber schlafen zählt auch. Also als Zeit für mich und meine Ruhe. Wobei, ein Leben haben, wo ich nur arbeite, esse, Haushalt, schlafen. Nee. Aber deswegen habe ich ja auch einen Beruf, wo ich nicht den ganzen Tag arbeite und bin dementsprechend pleite, damit ich da noch ein bisschen Freiräume habe. Gut, dann komme ich mal zu meinem Thema der Woche. Moment, ich habe hier gerade eine Irritation am Computer. Thema der Woche. Also mein Thema der Woche ist der Wollmarkt in Vaterstetten und winzige Häuser. Und wie das beides zusammenhängt, habe ich versprochen, euch zu erzählen. Werde ich auch. Also, ich bin zum Wollmarkt nach Vaterstetten gefahren mit der S-Bahn und eine Stunde zu spät, weil ich ja unbedingt noch joggen wollte in der Früh. Und ich hatte am Samstag einen so extrem lahmarschigen Tag. Das war ja wirklich abartig. Ich bin so gar nicht in die Gänge gekommen. Ich hatte am Freitag ein bisschen viel gemacht. Das lag wohl daran. Und habe mich dann eben gedacht, wenn ich jetzt pünktlich sein will, dann kann ich nicht mehr Sport machen. Habe ich gedacht, naja, komme ich halt ein bisschen später. Ich hatte auch das Gefühl, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich meinen Sohn nicht so ewig alleine lasse. Wobei ich dann abends einiges länger geblieben bin, als ich gedacht hätte. Und der war dann doch länger alleine. Und es war dann aber überhaupt kein Problem, denn der hat bei seiner Oma Abend gegessen und ist da auch nachmittags immer mal wieder hochmarschiert und war also nicht so alleine. Alles wunderbar. Und hat sich auch sehr schön Tiefkühlpizza gemacht und sie gegessen und fand das relativ cool. War bloß leicht überrascht, als ich ihm hinterher gesagt habe, dass man den Ofen hätte vorheizen müssen. Also die war wohl nicht ganz so braun geworden. Naja. Und ich bin dann danach Vaterstetten gefahren mit der S-Bahn. Insgesamt brauche ich so eine Stunde, anderthalb Stunden von Haustür zu Haustür. Wobei man Baltham muss man eigentlich aussteigen. Da läuft man ein ganzes Stück bis zu diesem Veranstaltungsort. Was ich aber sehr angenehm fand und nicht so weit, wie ich gedacht hätte. Und ich hatte so eine schicke Google Maps-Geschichte. Das war super. Ich habe das alles ganz hervorragend gefunden. Das ist in so einem Landgasthaus-Reiterhof-Bauernhof-Dings. Ich war da ja noch nie. Und das ist relativ groß. Und gegenüber war dann auch noch Töpfermarkt. Da bin ich nicht mal hingegangen, weil ich ja nun schon irgendwie ein bisschen spät war und ein schlechtes Gewissen hatte. Bin ich irgendwie über den Wollmarkt so zack, zack, zack drüber. Hab gedacht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Und habe mir dann sofort den Stand von ätherische Öle gesucht und habe dort einen Kammzug erstanden. Und ich gedacht habe, wenn ich jetzt wieder so zögerlich da rumschleiche, wird es wieder nichts. Mir so einen ganz bunten gekauft, Falkland. Finde ich sehr hübsch. Keine Ahnung, was das werden soll, aber ist ja auch nicht schlecht. Die hatte auch, also die hatte relativ viele in dieser Farbart, also das ist ganz bunt, das ist so vorwiegend olivgrün und dann hat es aber so richtig knallgelbe und rote Stellen auch und so, also sehr schön. Und es gab echt alles Mögliche, also irgendwelche Viecher auch und Seifen und Wolle, handgefärbte und Kaufwolle. Und fertige Tücher und Rosie Green war auch da, die wollte ich auch unbedingt den Stand anschauen. Die Wolle ist super, aber ich hatte irgendwie keine Lust, welche davon zu kaufen. Aber ich kaufe zurzeit einfach gar keine Wolle, sondern wenn, dann kaufe ich Spinnfasern. Aber die ist auch richtig schön, die Farben sind auch ganz klasse und die ist super weich. Also bestimmt eine Freude, das zu verstricken. Und ja, also der Markt war doch durchaus groß und so. In dem Gasthof war absolut die Hölle los, aber die Petra von dem Maschentreff hatte organisiert, dass wir tatsächlich einen reservierten Tisch hatten. Das war ziemlich klasse und da saßen dann so, ich weiß nicht, waren wir insgesamt so 15 oder so Leute und teilweise kannte ich die vom Sehen, weil ich bin schon mal vor Urzeiten irgendwie bei einem Maschentreff-Treffen gewesen. Aber das muss echt ewig her sein, weil mein Sohn war damals mit und ich glaube, der war so 4 oder 5 oder so ein Alter und wollte damals nämlich, hat da stricken gelernt und den habe ich mit und der hat da so eine Mütze für seine Puppe gestrickt. Und der hat seitdem die Stricknadel nicht wieder angerührt, muss man dazu sagen. Und ja, und wie gesagt, der ist ja jetzt schon fast 13, also ich komme also wahrscheinlich so ungefähr alle 8 Jahre auf so ein Treffen, das ist leicht peinlich, weil die treffen sich eigentlich hier so gleich um die Ecke, bloß ich bin ja immer so beschäftigt, das ist ja furchtbar. Und es war super nett und wir haben da gesessen und geratscht und alles und ich habe mich auch sehr gefreut, die morgige Christiane zu treffen wieder. Die hatte ich jetzt ja im Backnang getroffen und in Regensburg und dort jetzt wieder. Nächstes Wochenende treffen wir uns wahrscheinlich schon wieder. Und was ich mich ganz besonders gefreut habe, war die Julia aus Hamburg. Die war ja nun extra aus Hamburg angereist für diesen Wollmarkt, was doch ja, eine ganz schöne Aktion ist. Und mit der hatte ich mich quasi auch verabredet dort. Und mit der habe ich mich auch super unterhalten und bin mit einem Stapel von Buchtipps wieder nach Hause gegangen. Sehr, sehr klasse. Und das war natürlich auch wieder so diese leicht merkwürdige Situation, wobei das passiert mir ja inzwischen immer mal wieder, dass wenn Leute meinen Podcast hören, ihr wisst ja von mir einen Haufen, ich erzähle ja auch so ein Privatkram und so. Und ich weiß natürlich von meinen Podcast-Hörerinnen weniger. Logisch, weil ich höre euch ja nicht irgendwie alle paar Wochen eine Stunde lang zu, was ihr mir erzählt. Wobei ich sagen muss, ach, ich habe wieder vergessen, mich für Kommentare und so zu bedanken, weil ich bin da echt super schufelig, weil andere Leute machen immer so schicke Listen und bedanken sich. Ich freue mich so tierisch. Jedes Mal, wenn ich eine Folge hochlade, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich hört es niemand an, wahrscheinlich hört es niemand an. Und dann schreiben Leute dann gleich, oh, eine neue Folge, ich habe sie schon gehört. Und so, ich denke, oh, okay, super, das will doch jemand hören. Sehr, sehr angenehm. Wobei, wie gesagt, ich auch, wenn ich Podcasts höre, schreibe ich auch nie Kommentare. Es ist einfach furchtbar. Und man hört ja den Podcast normalerweise nicht am Rechner und dann muss man sich merken, wo man noch was schreiben wollte und was man schreiben wollte. Und dann später, wenn man wieder am Computer ist und so, ist ja doch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich mich da immer so drüber freue. Ja, und ich habe dann im Prinzip den restlichen Nachmittag da einfach gesessen und Trillion gestrickt. Ich habe es sogar geschafft, Fehler zu machen bei Trillion, was echt erstaunlich ist. Und ich habe es geschafft, mir, ich weiß nicht, aus unerfindlichen Gründen habe ich die Nadel irgendwie so halb aus meinem Gestrick gezogen und mich damit irgendwie links ins Handgelenk gestochen. Auch interessant. Da habe ich jetzt so einen Kratzer. Aber bin ja immer gut vorbereitet, habe dann Pflaster drauf geklebt und dann war das wieder alles super und habe die Maschen wieder hochgenommen und dann ging das wieder. Und es war also ein richtig schöner Nachmittag. Und ich weiß gar nicht genau, mit wem ich mich alles unterhalten habe, weil ich von den meisten die Namen nicht weiß. Und ich kann manche auch nicht ihren Reverie-Namen zuordnen, weil also wenn jemand dann kein Foto hat natürlich, dann ist das ja ein bisschen schwieriger und so. Aber es war wirklich ein so netter Abend und als dann als Nachmittag. Ja. Und als dann alle gesagt haben, ich muss aber unbedingt nächsten Samstag kommen, weil ich war ja schon angemeldet, gesagt, okay, komme ich auch am Samstag. Gut, und die Sache mit den winzigen Häusern, die kam nämlich da so gesprächsweise auf, weil ich habe, ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf kamen, wir haben dann über Minimalismus geredet und so ein Zeug und so aus und entrümpeln und dieses Mist, wie heißt dieses KonMari-Buch da, Magic of Tidying, irgendwie sowas, kriegt ihr auch in die Shownotes. Das, davon haben wir auch geredet und die Christiane hat eben gesagt, dass sie da ausmistet und so. Und dann habe ich irgendwie erzählt, dass ich, genau so ging es los, ich weiß es wieder, dass ich keine Videos schaue, deswegen kenne ich auch keine Videopodcaster. Und dass ich keine Hörbücher höre, genau. Weil mir das irgendwie vom Tempo her ist mir das zu langsam. Also ich weiß, das ist komisch und ich weiß auch Leute, die keine Podcasts hören, weil ihnen das irgendwie zu lahm ist, aber also ich schaue keine Videos. Und dann habe ich gesagt, ja bloß manchmal, wenn, also ich schaue so Listen, Packlist-Videos oder so, Videos, wo jemand erzählt, was er alles auf seine einjährige Weltreise mitgenommen hat. Die schaue ich manchmal, weil ich da so einen Thriller habe mit Packen und Taschen und so. Das ist etwas seltsam. Und dann schaue ich total gerne Videos über winzige Häuser, also Tiny Houses. Und dann sagt die Christiane, da musst du unbedingt eine Folge drüber machen. Ich dachte jetzt echt, weil das passt ja nun wirklich nicht ins Thema meines Podcasts. Aber der Hörerwunsch ist mir Befehl, mache ich was über Tiny Houses, aber eben jetzt nur noch ein bisschen und nicht eine ganze Folge, dachte ich mir so. Ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen, das ist in Deutschland nur so mittelverbreitet, wenn überhaupt, aber es gibt gerade natürlich in Amerika eine regelrechte Bewegung. Und zwar sind es Leute, die sehr winzige Häuser bauen oder bauen lassen. Aber sehr viele machen das selber. Der Gedanke dahinter ist, dass man, also einmal wegen Umweltschutz, dass man weniger Zeug hat, also auch wie beim Minimalismus, dass man einfacher lebt, dass man auch ganz viel so recycelte Materialien dann hernehmen kann. Und es geht auch darum, dass man sich nicht dafür, dass man jetzt so ein Riesenhaus hat, total verschuldet, weil so ein kleines Haus ist natürlich billiger und kostet dann auch weniger Unterhalt. Sehr viele Leute bauen diese Häuser auf Anhänger. Also die nehmen, glaube ich, so die, ich weiß nicht, diese Häuser haben so eine Grundfläche von zwischen 8 und 12 Quadratmetern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. 8 ist sehr wenig. Und da hat man dann bei den meisten, aber es gibt so unterschiedliche Sorten, unten quasi so einen Wohnraum, eine Küche und ein Bad. Und dann steigt man der Leiter hoch und hat oben im Giebel so ein, da schläft man dann. Da hat man dann eine Matratze auf diesem nächsten Etage. Wobei, da gibt es auch ganz unterschiedliche Lösungen. Manche Leute, also die bauen es aus allem Möglichen, aber der Gedanke dahinter ist auch, dass man jetzt nicht in einem Wohnwagen wohnt, also die Größe ist ja etwa gleich, sondern dass das ein richtiges Haus ist. Also die haben in der Regel ein Giebeldach, sind aus ganz viel Holz, viele davon, nicht alle. Manche haben eine richtige Veranda vorne raus, sodass man wirklich das Gefühl hat, das ist so ein richtiges Zuhause. Die sind auch anständig isoliert. Die sind auch nicht dafür gedacht, dass man die jetzt da ständig in der Gegend rumzieht, aber es gibt viele, nicht alle, bei denen es eben die Möglichkeit gibt, den Anhänger einfach hinter das Auto zu hängen und dann sein Haus wohin mitzunehmen. Also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen über ein Pärchen, die in so einem Haus wohnten. Er ist Webdesigner und sie machte gerade ihre Doktorarbeit. Und es war völlig klar, dass sie nicht weiß, wo sie bleibt. Langfristig ist ja klar, wenn sie eine Doktorarbeit dann fertig hat und sie will in dem Uni-Bereich bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dann danach umziehen muss. Und die wollten aber trotzdem irgendwie so ein permanentes Zuhause haben und haben dann eben gedacht, na, dann nehmen wir unser Haus eben mit. Was mich daran so fasziniert, weil ich will eigentlich nicht wirklich in sowas leben, seit mir klar geworden ist, dass da kein Platz für mein Klavier ist. Und ich meine, könnte man E-Piano und so, aber das ist ja nicht das Richtige. Und also es ist so wie mit dem Minimalismus. Ich finde Minimalismus total cool, aber ich bin kein Minimalist, weil wenn ich dann da stehe und denke, ja, muss ich dann meine Stofftiere alle irgendwie wegschmeißen? Nee, möchte ich nicht. Wobei, Ausmisten ist immer noch auf meinem Programm. Ich mache es zwar nicht, aber ich habe es noch vor. Weil das ist eben diese Klarheit, die das hat, wenn man nicht so viel Zeug hat. Also ich habe momentan eindeutig zu viel Zeug, weil ich habe mehr Zeug, als in meine Schränke und Regale und alles passt. Dann gibt es überall so Stapel. Und diese Stapel sehen unordentlich aus, lassen sich nicht ordentlich reinigen und man findet nichts. Das finde ich ja ganz furchtbar. Und wenn man jetzt so ein kleines Zuhause hat, da muss alles ordentlich sein, sonst kann man da nicht wohnen. Also das weiß ich ein Stück weit aus eigener Erfahrung. Ich habe am Anfang in München ein 10 Quadratmeter Zimmer gehabt. Da war allerdings natürlich das Bad und die Küche nicht enthalten, aber die waren auch beide relativ klein. Und in diesem Zimmer hatte ich einen Schrank, eine Matratze, einen Schreibtisch, ein Regal, eine Kommode, noch so ein Korb-Dings und ein Teil, das als Nachttisch und quasi Wohnzimmertisch dient. Und das war's. Und da wurde mir ziemlich schnell klar, dass wenn ich nicht super ordentlich bin, und ich war damals noch um einiges unordentlicher als jetzt und hatte dann immer so den ganzen Fußboden vollgemüllt, dann kann man da gar nicht mehr wohnen. Also wenn man da irgendwas auf den Fußboden schmeißt, dann kann man seinen Schreibtischstuhl nicht mehr aus dem unterm Schreibtisch rausziehen. Geht nicht. Also zwingt einen dieser Platzmangel quasi sehr dazu, dass man ordentlich ist und auch regelmäßig ausmistet. Und dann mag ich dieses Puppenhausgefühl auch. Das fand ich schon immer faszinierend, auch bei so Dingen wie Hausbooten oder Wohnwagen oder so. Und dann klappt man den Tisch runter und da hat man dann sein Bett. Das war also bei unserem Wohnwagen damals so. Es gab so zwei so Sitzgruppen und abends wurde dann der Tisch runtergefahren und dann hat man die Polster umverteilt und dann war das Bett. Und das fand ich irgendwie total klasse. So wie das gelöst ist, dass man dann klappt man hier was und dann macht man so. Und das, weiß nicht, es hat für mich so eine Ästhetik. Und bei diesen kleinen Häusern ist es teilweise noch viel schöner, weil die vom Design her so richtig klasse sind. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der Typ heißt, der mein Small House, das heißt das Buch von dem. Ich glaube, das ist Jay Schäfer. Kriegt er auch in die Shownotes. Der macht total schöne Häuser, die so richtige Giebel haben und so ganz hübsche Fenster und so. Ja, super. Und dann schaue ich mir da immer so Videos an, wie dann so Leute, die sowas bauen oder die Pläne verkaufen oder eben Leute, die in sowas wohnen, die führen dann da jemanden rum in ihrem Zuhause und sagen, ja, und dann bin ich da und da ist die Küche. Und dann sieht man auch, wie die Leute unterschiedliche Prioritäten setzen. Denn da muss man sich wirklich überlegen, also will ich jetzt eine größere Küche, dann habe ich ein kleineres Wohnzimmer. Oder wobei das eigentlich, es ist nicht ganz ein Raum, weil die teilen das meistens so ab, dass es einem das Gefühl gibt, man hätte mehrere Räume, auch wenn da natürlich nicht groß innen Türen sind. Denn so eine Tür nimmt dann schon wieder zu viel Platz weg, wenn man sie aufmachen muss, meine ich. Und ich habe auch ein Buch gelesen von einer Frau, die sich eben selber so ein Haus gebaut hat und darin lebt. Und das war auch super spannend, diese ganze Geschichte, weil die dann auch auf einmal beschlossen hat, okay, sie macht jetzt, sie reduziert, sie trennt sich von ihrem Zeug, sie will jetzt so ein begrenztes Leben, damit sie man hat mehr Zeit und Energie im Prinzip für anderes. Also das ist der Gedanke dahinter, Man muss nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde sauber machen. Und weil wenn man so ein Haus putzt, da ist man in einer halben Stunde fertig, auch mit gründlich. Und dann hat man quasi mehr Zeit für andere Dinge und kann dann vielleicht, man muss nicht ein Riesengeld verdienen, um seine Hypothek abzubezahlen. Dann kann man vielleicht eine Arbeit machen, die man gerne macht, wo man vielleicht nicht ganz so viel verdient. Und das ist teilweise auch für Leute, die, die sehr wenig Geld haben, die noch studieren oder so, eine Möglichkeit, halt ein Eigenheim zu haben. Das Ganze drumherum ist natürlich ein bisschen komplizierter. Da gibt es auch Bücher dazu, aber ich meine, weiß ich nicht, das ist alles amerikanisch. Ich denke, dass das hier in Deutschland alles gar nicht so leicht ist, denn es ist hier normalerweise verboten, in einem Anhänger zu leben. Auf Campingplätzen darf man auch nicht das ganze Jahr bleiben und so. Also weiß ich nicht, wie man das dann lösen könnte. Auf jeden Fall gibt es da also auch so Ratschläge und alles Mögliche. Aber das ist ja jetzt gar nicht so mein Thema, weil ich werde vermutlich niemals so ein Haus haben. Ich schaue mir die bloß total gerne an. Es ist ein bisschen so, wie ich eine Zeit lang immer so Inneneinrichtungszeitschriften gekauft habe, bloß zum Anschauen, nur die Bilder. Wobei ich das dann irgendwann wieder aufgehört habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist auch so ein Konsumding. Da im Prinzip wollen die einem alles bloß was verkaufen. Das sieht dann schön aus und da kriege ich dann ein schlechtes Gefühl, wie das bei mir aussieht und dann muss ich mir eine neue Couch kaufen oder so. Wobei eine Couch zu haben wäre nicht schlecht. Also würde ich doch so innerhalb der nächsten Jahre ganz gerne wieder eine haben. Aber ansonsten lebe ich hier sehr zufrieden, auch mit der extrem hässlichen Küche von meiner Schwiegermutter. Schwiegermutter, Blödsinn. Von der Oma meines Mannes. Genau, die hat die eingerichtet und zwar nachdem irgendwie Wasserschaden war. Also das war schon deren Behelfsküche, glaube ich. Die haben wir immer noch. Meinen extrem hässlichen Küchenfußboden, aber man kann auch mit extrem hässlichem Küchenfußboden sehr glücklich leben. Also wenn man ich ist, andere Leute können das nicht. So Leute, die Architektur studieren, die kriegen dann jedes Mal die Krise, wenn sie ihren Fußboden anschauen. Und ich kriege vielleicht auch die Krise, aber denke mir dann, naja, aber das funktioniert, das passt schon irgendwann mal vielleicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich finde das super, super faszinierend. Auch zu so einem winzigen Haus und dem Leben darin gehört natürlich auch, dass man seine Besitztümer massiv abspeckt, denn da ist ja wenig Platz. Dann muss man sich schon sehr gut überlegen, was man da alles reintut. Und das war zum Beispiel bei dieser Doktorandin auch sehr interessant. Die brauchte ja eigentlich einen Haufen Bücher, auch so richtig auf Papier, weil sehr viele Leute, die in so kleinen Häusern leben, die haben dann sehr viel E-Books und was weiß ich, ihre Filme alle auf ihrem Laptop und keine DVDs oder so. Aber für ihre Doktorarbeit brauchte die natürlich einen Haufen Bücher und die haben dann das alles so umgemodelt, dass sie da sehr viel mehr Platz hatten, zum Beispiel sehr viel mehr Bücherregale dafür eingerichtet haben und so. Also da muss man sich dann, wenn man das plant, schon sehr genau überlegen, was für ein Leben will ich eigentlich, was ist mir wichtig, was muss da unbedingt mit rein und was kann draußen bleiben. Und wie gesagt, also das ohne das Klavier und ein Spinnrad und die Spindeln und den Webrahmen und die Nähmaschine mag ich nicht sein. Und dann wird es doch ein bisschen eng. Ja genau, und die Ukulelen und die Gitarre. Oh, ja. Wobei, eins habe ich gesehen, so ein Haus, da hatte jemand so ein E-Piano-Teil und eine Gitarre. Also Gitarren und Ukulelen sieht man recht häufig in diesen Häusern. Aber die meisten haben dann eben eine Gitarre. Wir haben ja hier, ich weiß nicht, 12 Gitarren, 13. Ich habe 3 Ukulelen. Die werden auch alle benutzt. Also wir sind eigentlich keine Leute, die irgendwas kaufen und dann behalten, obwohl sie es überhaupt nicht benutzen. Also seltenst. Und genau. Auf jeden Fall, ich tue euch da die ganzen Links in die Shownotes, weil ich kann das hier nicht so wirklich gut beschreiben. Das ist einfach so nett zum Anschauen. Und dann gibt es so YouTube-Kanäle zum Beispiel, wo die ganze Zeit nur solche Berichte über verschiedenste Leute, die in total winzigen Behausungen leben, gezeigt werden. Und ich finde das jedes Mal super klasse. Aber weil, muss man jetzt nicht mögen, ist ja auch nicht wirklich ein Handarbeitsthema. Es gibt relativ wenig Leute, die diese Häuser haben, die viel handarbeiten. Wobei, ich habe eins gesehen von einer Frau, die hatte dann ihre Stoffe alle in so Kissenbezüge und das waren dann die Kissen auf ihrem Bett, weil die natürlich in ihrem Mini-Haus ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit ihrem Stoffvorrat und so. Ich sage, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, vielleicht findet ihr das ja auch ganz interessant, euch das mal anzuschauen, hoffe ich. Wenn nicht, könnt ihr mir das auch rückmelden und sagen, nein, ich möchte viel lieber eine Sendung über irgendwas ganz anderes. Finde ich immer wieder spannend. Gut, und ich muss jetzt Schluss machen, denn ich muss gleich Abendessen machen. Wie immer findet ihr die Shownotes zum Blog auf creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de. Ich bin Free Jazz Mama auf Twitter und Instagram, wo ich immer noch kein Foto gepostet habe. Ich bin Creative Mother auf Reverie. Und ihr findet natürlich auch alles immer in der Podcast-Gruppe, was ihr aber wahrscheinlich alle schon wisst. Und dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Dann wünsche ich euch frohes Stricken. Ciao.